Ja, ein herzliches Grüß Gott miteinander. Du liebst es, gnädig zu sein, haben wir gerade gesungen. Aber wie ist das eigentlich mit dem Wochenspruch? Manche, die hören den jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal, wenn ich den nochmal aufgreife. Da wird uns etwas anvertraut, und zwar, wem viel anvertraut ist, bei dem wird man auch viel suchen. Und wem viel gegeben ist, bei dem wird man umso mehr fordern. Also das ist ein ernstes Wort, das da gegeben ist. Und wie ist es da mit der Barmherzigkeit Gottes, mit seiner Liebe, wenn da auch so herausfordernde Sätze drin sind, dass Gott schauen wird, was wir von ihm bekommen haben, was er dann auch aber suchen kann, zu Recht, weil ich habe ja was bekommen, da muss ja etwas da sein. Oder wenn mir etwas verliehen wurde, wenn ich etwas anvertraut bekommen habe, ja, in treue Hände, zu guten Verwaltung, dann ist ja klar, wenn das nicht mir gehört, es wurde mir nur anvertraut, dass dann auch der mir das anvertraut hat, wieder kommen kann und Rechenschaft fordern kann und das Anvertraute, ja, suchen kann. Dieses Wort, das steht im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 12. Ich habe hier die Basisübersetzung, die formuliert immer ein bisschen moderner. Wem viel gegeben wurde, von dem wird man viel verlangen. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr gefordert. Jetzt frage ich mal, was wurde uns denn anvertraut? Was wurde uns denn gegeben? Da darf sich jetzt jeder angesprochen fühlen. Das Leben wurde uns gegeben, uns anvertraut. Ja. Das Leben ist was ganz, ganz Großes, was ganz Umfassendes. Vergebung wird genannt. Gaben, Charismen, also Gaben, die wir bekommen haben, Talente. Der eine kann das gut, der andere kann jenes gut. Und ja, wir kennen auch dieses Gleichnis, wo der eine hergeht und seine Gaben, seine Talente, was ihm anvertraut wurde, die Pfunde, da sieht man es vielleicht noch, Pfunde, wenn man nach England geht, die Währung Pfund, wenn man da etwas bekommt und es ist so wertvoll, dass man sagt, oh, das vergrabe ich mal besser, das ist dann sicher. Und wenn der wiederkommt und es fordert, dann kann ich dem alles wieder da rausholen, ist nichts verloren gegangen. Aber diese Gaben, ja, diese Pfunde, da ist der kommt, der Hausherr, gar nicht zufrieden damit. Der hat mehr erwartet, weil er hat ihm etwas anvertraut. Umso mehr wird man von dem auch fordern können. Also die Gaben, die Talente, die Fähigkeiten. Ja, vielleicht vor allem, wenn man was erbt, kam jetzt in der Zeitung, dass wieder diese Generation am meisten vererbt bekommt. Also das steigert sich wohl von Jahr zu Jahr. Also da geht es um Billionen, die werden da vererbt. Und es ist ein Besitz, den man vielleicht einfach so ohne größere Leistung bekommt. Wie gehe ich damit um? Oder was man sich selber erarbeitet hat. Also auch ganz konkret, Besitz. Zeit. Die Ressource, die sich nicht verlängern lässt. Zeit hat jeder ein bestimmtes Maß. Und Geld lässt sich vermehren oder andere Dinge, da kann ich mich freikaufen, von dass ich das nicht machen muss. Ja, aber die Zeit, die Lebenszeit, die lässt sich nicht verlängern. Wir haben gute Ärzte, die können schon das eine oder andere noch tun. Aber im Grunde ist es uns vorbestimmt, ja, welche Lebenszeit wir haben. Wir können nicht darüber verfügen. Ja. Menschen, die uns anvertraut sind. Genau. Die Frage, wer ist eigentlich unser Nächster? Wenn ich einen Ausflug mache nach Afrika, sind da auch meine Nächsten. Ja. Gut, also viele, viele Gaben, die uns anvertraut sind. Der Wochenspruch, der steht im Zusammenhang vom Dienen. Vom Dienen. Von den Dienern, die wach bleiben. Wir kennen das von den 10 Jungfrauen. Die Jungfrauen, die warten sollen auf den Bräutigam. Und sie, ihre Öllampen, die sollen sie am Brennen halten. Denn dieses brennende Licht ist das Symbol dafür, dass sie in Erwartungshaltung sind, dass sie bereit sind, jede Sekunde ja, aufzustehen und mit dem Licht entgegenzugehen und den Bräutigam dann zu empfangen. In unserem Text bei Lukas, da ist es nicht ganz so mit einer Hochzeit, sondern da ist es der Diener, dem wurde etwas anvertraut. Der Hausherr, der geht außer Landes und seinen Besitz, seine Güter, auch seine Bediensteten, die da sind, die bekommt jetzt dieser Diener, dieser Hausverwalter anvertraut. Das ist wohl viel, deshalb, wenn der kommt, wird er auch viel von ihm erwarten. Und das wurde ihm anvertraut, damit er damit arbeitet. An einer anderen Stelle heißt es ja, damit wuchern. Also da wird erwartet, dass noch mehr erwirtschaftet wird mit dem. Aber hier liegt die Betonung darauf, der Diener, der soll vor allem eins sein. Der soll, was soll er sein? Treu. Der soll treu sein. Also der muss jetzt nicht so unbedingt jetzt das Kapital steigern, wie wir das heute fordern, wenn wir uns eine Aktie kaufen, dass die dann durch die Decke geht. Nein, der Diener, der soll treu sein. Das heißt, der soll auch wach bleiben. Da wird auch das Bild von den Öllampen verwendet. Also der soll auch in der Erwartungshaltung sein, dass sein Herr wiederkommen wird. Er soll treu sein und dann wird darauf geschaut, wie ist er umgegangen mit den anderen Dienern, die auch noch da sind. Hat er sie gut behandelt? Hat er ihnen auch treu und gerechtes ausbezahlt, was sie verdient haben? Also der treue Diener, der wach bleibt, der zuverlässige Diener. Und um diesen Diener, um den geht's. Und das ist schön, dass Gott nicht mehr von uns fordert, als er uns auch anvertraut hat. Also, ganz am Anfang, das habe ich auch manchmal gedacht, da kann man ja froh sein, wenn man wenig hat, weil dann kriegt man wenig Ärger. Ja, das stimmt schon. Aber dieser treue Herr, der verlangt ja nicht mehr, als dass man mit den Gaben, die man hat, mit denen treu umgeht. Und da ist wenig auch, kann auch viel sein. Und leider haben wir ja manchmal so die Angewohnheit, dass wir uns vergleichen, gell, auch mit unseren Gaben und dann sagen, ach, dieses Amt oder das Pöstchen oder diese Aufgabe will ich gar nicht annehmen, da gibt es doch andere, die das besser können und dann, ja, ich habe doch so wenig und ist man vielleicht auch ein bisschen froh, dass man sich da drauf zurückbeziehen kann. Aber dann gibt es vielleicht die anderen, die schon 10 Sachen machen, die alles gut machen, aber immer mehr und noch mehr können die ja und sollen die ja auch nicht machen. Also wir alle sind gefragt, uns als solche treuen Diener oder Dienerinnen zu erweisen, die einfach mit ganzem Herzen dabei sind, die treu sind, die Ausschau halten und wissen, ich ja tue das anstelle meines Herrn und ich erwarte auch, dass der wiederkommt. Auch wenn es länger dauert, schlafe ich nicht ein, werde meinem Auftrag nicht untreu. Ja. Und dann steht auch noch ein Absatz weiter vorne, auch in dem Zusammenhang mit dem Treusein, mit dem Dienen, dass uns etwas anvertraut ist, wo man Schätze sammeln soll, nämlich im Himmel soll man sich die Schätze sammeln. Das ist auch eine wichtige Korrektur dazu, zu dem Besitz, was uns anvertraut wurde. Das ist zum Beispiel in der Schweiz bei den Calvinisten. Das ist ja eine strenge reformatorische Richtung. Luther, Zwingli, Calvi, das waren die großen Reformatoren. Und die Schweizer, die haben es ganz genau genommen, haben gesagt, ja, wie erkennen wir eigentlich, dass wir von Gott berufen sind, dass wir auserwählt sind? Hat er alle erwählt oder hat er nur wenige erwählt und die anderen sind verworfen? Auch diese Stelle finden wir in der Bibel. Und die wollten also irgendwas Verlässliches haben, wo sie sagen können, schaut her, Mensch, wir sind doch von Gott berufen, wir gehören dazu. Und da haben die gesagt, zu Gott gehört der, der Besitz hat, der etwas besitzt, der ist von Gott berufen. Und deshalb haben die gesagt, also an dem, ja, was wir leisten, was wir erwirtschaften, wenn das gut geht, dann liegt darauf Gottes Segen. Und dann kann das für uns auch eine Sicherheit sein, dass wir da berufen sind, dass Gott mit uns ist. Also diese Schätze sammeln, wem es gut geht, ein Zeichen dafür, dass er von Gott gesegnet ist. Und da ist es auch eine Korrektur. Ja, schon gut, wenn man etwas sammeln kann. Aber pass auf, wo du sammelst, nämlich im Himmel. Da können es die Motten nicht fressen, da kann es nicht verrosten und da kann es nicht gestohlen werden. Also im Himmel, da sind die Gaben, die Talente, wenn wir sie vom Himmel einsetzen, dann sind sie gut eingesetzt und auch, wie man heute sagt, nachhaltig. Also treue Diener sollen wir sein, Verwalter, die Verantwortung übernehmen, bis ihr Herr kommt, die aber auch wissen, ja, dass dieser Herr gnädig ist und nicht mehr erwarten wird, nicht mehr verlangen als das, was er uns auch an Gaben gegeben hat. Also, niemand muss sich überfordern, sondern darf sich da einbringen mit den Gaben, die ihm anvertraut sind. Wir haben in dem Zusammenhang mit den Gaben beim Thema vom heutigen Sonntag auch den Gedanken noch, wenn wir etwas anvertraut haben, dann können wir auch damit umgehen und wir sollen das einsetzen. Und da habe ich uns eine Geschichte mitgebracht, eine Geschichte von Wildgänsen. Wildgänse, die sehen wir ja manchmal, wenn die zum Flug ansetzen, wenn die weit, weit fliegen. Und der Flug von Wildgänsen, das ist was Schönes, wo man sieht, Mensch, diese Gänse, die, ich weiß nicht, gehen die auch ins Sommerquartier, wechseln die dann? Ja, genau. Ja, die müssen sich vorher ein Fettpolster anfressen, weil der Flug ist so anstrengend, dass die gerade so ankommen und dann in den wärmeren Gefilden sind. Und solche Wildgänse, von denen ist die Rede, aber, kleine Einschränkung, einstige Wildgänse, die waren es mal, sind es jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie Hofgänse geworden auf dem Bauernhof. Und diese einstigen Wildgänse leben inzwischen als Hofgänse auf einem Bauernhof. Bei uns gibt es ja auch, der Vogel, der hat ja auch diese Gänse, Bio sogar, also denen geht es besonders gut. Freilauf. Und diese einstigen Wildgänse, die halten an jedem siebten Tag in der Woche eine Parade ab. Vielleicht war es sogar der Sonntag, wo dann also der Gänserich aufsteht, er flattert, ah, das kann er gerade noch so auf dem Gartenzaun flattern, so 1,50 Meter hoch. Und da steht er dann und beginnt zu schnattern. Und alle anderen Gänse lauschen andächtig zu. Und der Gänserich erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst flogen, die zu fliegen wagten, und lobte die Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügeln gab und den Instinkt zu fliegen, dass die so weit über tausende von Kilometern genau wissen, wo sie hin müssen. Und die Gänse, die sind tief gerührt, tief beeindruckt, sie senken in Ergriffenheit ihre Köpfe und sie loben diese Ansprache. Aber das ist auch alles, was sie tun. Was sie nicht tun, das ist, sie fliegen nicht los. Sie machen von dieser großen Gabe, dem Fliegen, kein Gebrauch. Ihre Talente, ihre Gaben, ja, die lassen sie verkümmern. Die begraben sie. Es genügt ihnen, davon zu hören und darüber zu reden. Stattdessen, statt aufzubrechen, sich wie Wildgänse zu verhalten, stattdessen gehen sie zum Mittagsmahl, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher und bequem. Also, diese Gänse, die haben sich inzwischen damit abgefunden, dass sie ganz gut sich eingerichtet haben, dass es ihnen gut geht. Gut, bei Mastgänse, also irgendwann kommt da auch mal dann wahrscheinlich ein weniger schönes Ende, aber zunächst fühlen die sich ganz wohl und es geht ihnen gut Und die Gaben, die sie haben, die Talente, es reicht ihnen davon zu hören, aber wichtiger ist ihnen das Korn, das es da gibt. Um das Korn geht es ja auch, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern. Und ich habe schon gestaunt und auch ein paar Kinder haben schon gestaunt, da gibt es ja richtige große Brotstücke heute, also tatsächlich Korn, das man anfassen kann, das gemahlen wurde, das verarbeitet wurde, das gebacken wurde. Und so ein richtiges Brot, vom Lebensbrot haben wir auch gesungen, das unseren Hunger stillt. Die Konfirmanden, wenn die immer nur so eine dünne Hostie sehen, dann denken die Abendmahl, also davon wird man ja nicht satt. Aber hier gibt es große Brotstücke, also das Korn von den Gänsen, das ist auch hier bei uns gelandet. Und Jesus, er sitzt mit seinen Jüngern, da hat er sich in Galiläa zurückgezogen auf eine Wiese und dann merken die, also hier sind wir nicht allein, da sind noch viele, viele andere Menschen ihm hinterhergezogen. Galiläa, das war die Gegend, wo er aufgewachsen ist und wo er am See Genezareth seine ersten Jünger angesprochen hat. Da kannte er die Menschen kannten ihn und er wurde eigentlich immer, man kann sagen, berühmter, immer mehr Aufmerksamkeit hat er bekommen. Und deshalb war das so, er konnte fast nirgendwo mehr hingehen, ohne dass sich das rumgesprochen hat und die Leute dann ihm nachgezogen sind. Und ja, es war so eine Mischung aus Sensationslust. Ja, gibt es wieder ein Wunder zu sehen? Oder legt er sich mal wieder mit den Schriftgelehrten an? Gibt es also da eine Auseinandersetzung? Ist auch spannend, so ein Streitgespräch. Oder erzählt er wieder von Gott, von unserem Gott? Das waren ja Juden, die da gelebt haben. Aber erzählt er vielleicht in ganz anderen Bildern. Gott dürft ihr euren Vater nennen, Abba, wie er das in seinem berühmten Gebet dann gesagt hat, so dürft ihr beten, so könnt ihr beten. Gott, ja, hat euch so viel anvertraut, dass ihr seine Kinder sein dürft. Und jetzt sprecht doch auch so mit ihm. Also Menschen waren gekommen und zwar viele, viele Menschen. Einmal steht von 5000 Menschen, in den anderen Evangelien gibt es auch nochmal die Speisung der 4000 Menschen. So genau konnte man das nicht zählen, aber es war eine große, große Menschenmenge. Ich weiß nicht, ob Sie es mitverfolgt haben, jetzt in den Nachrichten, da kommen da jetzt 69 und 2019, 50 Jahre, dieses große Meeting mit Musik und noch ein paar anderen Dingen, die alle sehr friedlich und ruhig gemacht haben. Also Woodstock, das große Event und vielleicht war das so ähnlich, wenn Jesus mit so einer Menschenmenge zusammen war, dass da große Hoffnungen da waren, dass es da vielleicht auch freudig zuging und man gestaunt hat, ja, was von diesem Menschen alles ausgeht. Der muss doch mehr sein als ein Mensch, das könnte doch unser Messias werden. Ganz am Ende wird es auch gefordert. Da sagen sie so, Jesus, bleib mal da. Du musst jetzt unser König, unser Messias werden. Denn mit dir, mit deinen Wundergaben, mit deiner Beziehung zu Gott, da kannst du doch unser Volk ja befreien und so richtig ja zur Blüte führen. Die waren bei den Römern unterdrückt und da gab es viele, die gesagt haben, wir müssen da frei werden. Wir brauchen unseren eigenen Anführer, unseren König. Und da wäre so einer wie du, der wäre super geeignet. Und immer bei solchen Dingen, wenn sie ihn da ergreifen wollten, dann hat er Reis ausgenommen und ist davon, weil er wusste, das ist nicht sein Auftrag. Im 6. Kapitel vom Johannesevangelium erzählt Jesus von dieser Speisung und das steht nicht zufällig in diesem Kapitel, denn der Johannes, da hat er eine ganze Reihe von Brotgeschichten werden die genannt. Die hat er da gesammelt und hat so sozusagen auch thematisch hier ein Kapitel ja, gewidmet zum Thema Brot. Und da steckt ja ganz viel drin. Brot, unser Grundnahrungsmittel. Heute gibt es bei uns in Deutschland so viele Brotsorten wie nirgendwo anders. Biobrot, Vollkornbrot oder auch Weißbrot. Und die hatten damals bestimmt nicht so viel Brotauswahl. Da gab es das dünne Fladenbrot, mal war es oder meistens war es gesäuert, also mit Sauerteig, so ein bisschen hefemäßig durchzogen. Aber immer zum Passafest gab es auch das ungesäuerte Brot. Da hat man das nicht ziehen lassen, hat kein Sauerteig rein. Und dann war das nicht ganz so schmackhaft, dann war das ein bisschen fad vielleicht wie so ein bisschen Knäckebrot heute zu vergleichen. Aber das sollte ja auch erinnern an das Passafest, an den Auszug aus Ägypten. Und der geschah in großer Eile, diesem Abend. Und da hat man nicht mehr die Zeit gehabt, das Brot gehen zu lassen. Und auch als Jesus sich mit diesen vielen Menschen trifft, da ist es auch in den Tagen vom Passafest. Also auch da nochmal ein Zeichen, dass er erinnert, ja, an das Passa, an diese Befreiung aus der Knechtschaft. Und er, der das Brot des Lebens ist, er kann und will die Menschen auch befreien. Aber nicht, dass er der König wäre und sie so in die Freiheit führt, sondern befreien, damit sie ja als Kinder Gottes leben können. Wir kennen die Geschichte von dieser Speisung. Und da heißt es dann später, Jesus redet über das Brot des Lebens, die Nahrung, die nicht verdirbt. Im Alten Testament des Manhu oder des Manna sagen wir, Manhu auf Hebräisch, was ist das? Da haben die da die Körner, kleine Körner, ein bisschen süßlich, haben die da rumliegen sehen, haben es eingesammelt und es war das Himmelsbrot. So hat Gott sein Volk ernährt, versorgt in einer Wüstenlandschaft, wo man eigentlich nicht überleben konnte. Also dieses Brot, diese Nahrung, die nicht verdirbt, das Manna ist sehr wohl verdorben, wenn man das gesammelt hat, in einem Topf, so viel, wie man für die Familie gebraucht hat, dann war das genießbar. Am Freitag durften sie die doppelte Menge einsammeln für den Sabbat. Aber wenn jetzt einer gedacht hat, wer weiß, ob morgen nochmal das Manna kommt, das ist ja jeden Tag wieder ein neues Wunder, das sammle ich mal auf Vorrat, vielleicht kommt auch weniger. Wenn man dann mehr gesammelt hat, als man gebraucht hat, dann ist das verdorben. Das heißt also, ich bin jeden Tag immer wieder aufs Neue angewiesen, dass Gott mir das gibt, was ich heute für den heutigen Tag zum Leben brauche. Deshalb auch im Vaterunser die Bitte, unser täglich Brot gib uns heute, also für den heutigen Tag. Und da schwingt das Vertrauen mit. Und ich vertraue darauf, dass jeder Tag wieder aufs Neue deine Güte da ist und du mich mit dem versorgst, was ich brauche. Und das Brot wurde da ja auch zum Sinnbild. Das Brot als das Grundnahrungsmittel für unser Leben.